Die Würfe sind gefallen. Die Entscheidung getroffen. Griechenland heißt das Ziel. Der mazedonische Mann, der erscheint und der bittet, komm herüber, hilf uns. Jetzt geht's los. Die Unklarheit ist zu Ende, die Entscheidung getroffen. Gottes Auftrag für Paulus, für seine Leute, es liegt klar vor ihnen. Und jetzt dieser Text. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das eine Stadt des ersten Bezirkes von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, da wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die hörte zu. Und der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Habt ihr mitbekommen, was hier steht? Nach 3-4 Mal Lesen und einigen Gedanken, die ich mir über diesen Text gemacht habe, war mein Gebet: Gott, warum verarschst du diesen Paulus? Warum? Paulus sieht einen Mann und trifft eine Frau. Paulus sieht jemanden, den man ansieht, dass er aus Griechenland, aus Mazedonien kommt. Und er trifft eine Frau aus Thyatira. Und jetzt, das ist ja fast Humor, die Stadt Thyatira liegt in der Provinz Asia, wo Paulus nicht hin durfte. Und noch ein drittes. Der Mann in dieser Erscheinung sagt: Komm herüber, hilf uns. Und man denkt, die saufen gleich ab, da muss man hin. Und er trifft eine Händlerin, die mit Purpur handelt. Ein violetter Farbstoff, schweineteuer, die Farbe der Könige. 10.000 Schnecken müssen zerquetscht werden, um ein Kleid zu färben. Diese Frau hat 40 bis 50 Angestellte, sie hat eventuell eine Familie, ein Riesenhaus. Die braucht keine Hilfe. Gott, was hast du für krasse Wege, um Menschen zu begegnen? Aber jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Paulus hätte in der Vision ein anderes Bild gesehen. Nämlich eine Frau, die aus der Gegend kommt, wo er nicht hin durfte. Und die Frau hat Purpur an. Stinkreich. Und die Frau sagt zu ihm in der Vision: Hallo Paulus, ich bin die Lydia. Ich habe 40 bis 50 Angestellte. Mir geht's richtig gut. Ich würde dich gern einladen zu einer Betriebsbesichtigung meines mittelständischen Unternehmens. Ich bin mir nicht sicher, ob Paulus da gegangen wäre. Und da stehen wir vor einem neuen Prinzip Gottes, wenn er von dir Entscheidung fordert. Nämlich, Gott will dir begegnen und dich zur Entscheidung führen, so dass du es verstehst, dass du glaubst und dass du losgehst. Und dann führt er dich aber dorthin, wo du nie hingegangen wärst. Nicht, um dich zu veralbern oder zu verarschen, sondern damit du lernst und damit du wächst und damit du am Ende über seine Wege jubelst. Ich habe euch vorhin erzählt mit diesem Brief bei diesem CVM und ich erzähle euch mal, wie das weiterging. Da war folgendes, ich hatte den Brief bekommen, dass ich anfangen darf und wurde eingeladen zum Vorstellungsgespräch zu einem Grafen. Ich war noch nie bei einem Grafen. So. Da musste ich ein Stück fahren und der hatte tatsächlich ein Schloss. Richtiges Schloss. So mit einem Türklopfer. So wie im anderen Film, ne? Also wie im anderen Leben. Dann macht eine Frau die Tür auf mit so einem blau-weißen Strickgewand, so die Hausdame. Ich dachte echt, jetzt kommt gleich Theodor Fontane um die Ecke oder irgend sowas. Ne? Also das war übelst krass. Und dann begegnet mir der Graf, 1,95 groß, begrüßt mich, Herr Schönherr, treten Sie ein. Und dann stand ich dort und dann fragt er mich aus über meinen Glauben und wie das so ist. Und dann sagt er mir, mein Anliegen ist hier, dass hier im Grunde genommen wieder Menschen zu Jesus finden. Mein Anliegen ist es, dass hier Leben geprägt wird. Und deswegen arbeiten wir mit dieser offenen Arbeit. Und sage ich, ja, auf eine Arbeit. Und dann sagt er zu mir, das haben Sie ja gelernt in Ihrer Ausbildung. Ich sage, ja, das habe ich gelernt. Und dann wollten sie mich auch nehmen, weil ich auch den LKW-Führerschein hatte und wir hatten noch so einen Bus und ich konnte da rumfahren. Also es war alles wie geplant. Und dann bin ich zu Hause und schaue erstmal nach auf eine Arbeit. Was ist denn das? Ich habe mal gegoogelt, was man da macht. Und habe ich mir das angeguckt und dann war das so eine richtige, olle Absteige. Das ist ein richtiger Jugendclub. Ne? Dort, wo man als frommes Kind nie hingeht. Das darf man nicht. Nee. Verboten. Und mein erster Arbeitstag, ich dachte, du musst das so natürlich wie möglich wirken. Ne? Kommt dort rein, in so ein Plattenbaugebiet. Die ganzen Hartz-IV-Kids standen da rum. Ich sagte, hallo. Ne? Und die sagten, fick dich. Und dann lernt man mit der Zeit, wenn man auch so Jungs, ne, so 13, 14 Jahre alt, ne, die noch nie Grenzen erlebt haben, wenn man denen Grenzen gibt und die vor die Tür stellt, dann legen die einen eine kaputte Glasflasche unter den hinteren Autoreifen, damit, wenn man zurückfährt, der Reifen auch kaputt geht. Ist mir im EC noch nie begegnet. Ist okay. Ihr wisst nicht, wo mein Auto steht. Okay, und man lernt noch etwas. Man lernt noch etwas. Und das war ein Tiefpunkt in meinem ersten Jahr. Tiefpunkt beim ersten Jahr. Man lernt, wenn man ein 14-jähriges, voll alkoholisiertes Mädchen mal schnell nach Hause führt, weil die Clique um sie herum steht und sich alle über das Mädel lustig macht, was gar nichts mehr wahrnimmt, wenn man die schnell ins Auto reinsetzt und 500 Meter nach Hause fährt, dann kotzt die dein ganzes Auto voll und dich auch mit. Und wisst ihr, dann wäscht man in der Nacht vom Samstag zum Sonntag sein Auto und sich selbst, weil das Mädel gar in der Lage war, irgendwas sauber zu machen. Und dann denkst du, Gott, geile Berufung, tolle Entscheidung. Was soll das hier? Und in diesen Fragen merkst du aber, Gott arbeitet mit dir und er führt dich in einen Lernprozess hinein und er führt dich auch ein Stück in ein Wachstum hinein. Er zeigt dir die Welt, wie er sie lieb hat. Und wisst ihr, irgendwann nach diesem Lernen und Wachsen kommt der Jubel. Und er kam aufgrund dieser Sache bei mir das letzte Mal jetzt im Mai 2015. Das Telefon klingelt. Ich gehe ans Telefon. Am Telefon ist Jana. Mit Jana habe ich über die ganze Zeit dort oben zusammengearbeitet. Die hatte so einen 160, 180 Euro Job, je nachdem, was es so gab, und hat dort mitgetan. Und übelst krass, ihr Vater war Kubaner, der dann abgehauen ist und die ganze Familie kaputt, ne? Drogen, Alkohol, auch bei ihr, die kam öfters mit einer Fahne auf Arbeit. Ich sage, na Jana, bist du in der Lage zu arbeiten? Ja, geht schon, aber ich habe es heute gebraucht. Ich sage, komm, ne? Mach heute nicht so viel. Und diese Frau, mit der haben wir, auch meine Arbeitskollegen, sehr viel über den Glauben geredet, das auch vorgelebt. Und ich bin jetzt schon fast 2 Jahre weg, es war im Mai. Da sagt sie mir am Telefon, kommst du zu meiner Taufe? Halleluja. Das ist das Ziel. Dass die Herzen aufgehen. Dass Herzen aufgehen, wie bei dieser Lydia. Und dafür schickt Gott seine Leute um die halbe Welt. Das will er, dass Menschen gerettet werden. Und bei Paulus mit seinen Kollegen, ne, waren das locker 400, 500 Kilometer Umweg zu Fuß, nur für diese Lydia. Ist dir bewusst, ist dir klar, wem Gott schon alles losgeschickt hat? An Menschen, an Engeln, an Gedanken, an Emotionen, nur um dein Herz zu erreichen. Ich war 8 Jahre alt und saß in einer klassischen Gemeinschaftsstunde. Ich weiß nie, ob ihr das in eurer Kindheit auch erleben durftet. Ich wurde damit hingenommen. Und ich weiß von dieser Stunde gar nichts, überhaupt nichts. Aber es wurde ein Lied gesungen. Und ich war gerade in der Phase, wo ich selber ein paar Texte mitlesen konnte, auch aus Langeweile, ne? Macht man ja dann so. Entweder man malt oder man liest oder man guckt überall rum. Und dann gab es einen Satz in diesem Lied, der hat bei mir eingeschlagen, mit 8 Jahren. Die Ernte ist groß und die Zahl der Knechte klein. Und ich dachte, in meinem Kindsein, das geht nicht. Da müssen mehr Knechte ran. Ich will Knecht sein. Und bis heute kann ich mich in diese Gedanken hineinfühlen. Ich weiß genau, wenn es diesen Raum noch geben würde, auf welchem Stuhl ich gesessen habe. Über ein Jahrzehnt später, ein klassischer Jugendabend. Der Prediger, keine Ahnung, was er erzählt hat. Irgendwann am Ende hat er erzählt, Leute, für euch ist es wichtig, die ihr fromm aufgewachsen seid, die ihr diese Kultur in euch tragt, die ihr genau wisst, was ihr sagen müsst und an welcher Stelle. Für euch ist es wichtig, dass ihr heraustretet aus dem Schatten eures frommen Umfeldes. Und dass ihr ein Leben anfangt zu leben, allein mit eurem Gott. Nur Gott und du. Das waren 20 Schritte nach vorn damals. Für mich im Nachhinein nicht das Allerwichtigste und Entscheidendste, aber ein Anfang, ein Startschuss in dieser eigenständigen Beziehung, nochmal ganz neu. Ich und Gott. Der Beginn einer Biografie, die ab jetzt zusammenläuft. Wisst ihr, und das sind alles Dinge, auch in meinem Leben, gar nichts Großes, das erlebt ihr auch, wo Gott Menschen, Gefühle und Worte gebraucht, um mir zu begegnen. Damit offene Herzen möglich werden. Offene Herzen. Ich hab's manchmal satt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sitze in der Jugendstunde, bin 10 Minuten eher da und ein Drittel kommt eine Viertelstunde zu spät. Das zeige ich niemandem, aber da kotze ich ab. Und was mich auch ärgert, ne, sage ich jetzt auch mal so, es ärgert mich, wenn ich da sitze und da habe ich noch gar nicht angefangen. Und da werde ich gefragt, wann ich fertig bin, weil wir haben noch Pizza bestellt. Ich finde Pizza lecker, toll, aber wo sind die offenen Herzen? Und dann ärgere ich mich manchmal drüber, wenn ich in eurer Eltern- und Großelterngeneration sitze. Und wenn es gerade wieder darüber hergeht, wie schlecht diese Welt da draußen ist. Und dann stelle ich eine Frage. Und dann frage ich, wie lebt ihr eure Beziehung zu Gott? Wie hört ihr Gott? Wie habt ihr euren Glauben an eure Kinder und Enkel weitergegeben? Und ich höre zu oft das große Nichts. Wo sind die offenen Herzen? Klar, jetzt könnte man sich vorne hinstellen und sagen, die schenkt Gott. Nur der kann das machen. Und wenn er nichts macht, dann können wir auch nichts machen. Dann machen wir eben so weiter. Wir überhören hier eine entscheidende Stelle. Die Lydia macht etwas. Was macht sie? Sie hörte zu. Sie hörte zu. Und das darf man nicht einfach so hören, wie sie hört halt so nebenbei zu, wie man halt auf irgendwas hört, was nebenbei geschieht. Nein, sie hört beständig zu. Das ist ein beständiges Hören. Ne? Die hab von Deutsch keine Ahnung, aber die Grammatik gibt wieder, habe ich gelesen, dass das eine Linie ist des Hörens. Das ist eine Linie des Hörens. Sprich, dieses Hören ist eine Lebenseinstellung. Dieses Hören ist eine Existenz. Und sie will nicht nur hören, sondern sie will gehorchen. Das könnte man genauso sagen. Sie gehorcht. Und wenn sie gehorcht, dann will sie gehen und hören. Und diese Frau, die das will, weil sie Gott fürchtet, die trifft jetzt auf den Paulus, der genauso tickt, der die ganzen letzten 500 Kilometer nichts anderes gemacht hat. Der ist gegangen und hat gehört. Der ist gegangen und hat gehört. Und jetzt treffen die zwei zusammen. In der Linie von Hören und Gehen. Und dann macht's BAM. Weil dann geschieht Folgendes. Gott setzt seinen Punkt auf die Linie des Hörens. Auf die Linie des offenen Herzens. Und Leute, wenn wir nicht linear hören, wenn das nicht unseren Glauben prägt, wenn wir kommen, wann es uns passt, wenn wir lieber Pizza fressen als Gottes Wort hören, wenn wir lieber über die schlechte Welt klagen als persönlich Gott suchen, dann haben wir es schwer, weil unser Herz nicht aufgeht. Was muss passieren, dass mir das Herz aufgeht? Was muss geschehen? Mein Herz geht auf, wenn mir jemand etwas von seinem Leben gibt. Wenn mir etwas jemand von seinem Leben gibt. Ich hatte als Kind ein paar erwachsene Freunde. Erwachsene Freunde sind als Kind etwas ganz Tolles. Und ich bin heute noch stolz drauf, wenn ich daran denke. Weil die haben mir etwas von ihrem Leben gegeben. Da gab es einen, der hieß Thilo. Thilo, bestimmt gute 15 Jahre älter wie ich. Und dieser Thilo, wir haben uns einfach gut verstanden. Und er hat mich dann in sein Jugendzimmer eingeladen. Und er war vorneweg an der Nordsee und so. Und hat mir eine Muschel mitgebracht und mir geschenkt. Und eines Tages stand Thilo mit seiner S51 in unserem Hof. Und hat gefragt, darf der Falk mit Pilze sammeln gehen? Boah! Und dann hat mein Vater mir den Helm aufgesetzt. Und dann habe ich mich da hinten draufgesetzt. Und dann waren wir Pilze sammeln. Oder ich denke an Rainer. Rainer ist mittlerweile fast 70. Denke ich mal. Und Rainer hat mitbekommen, dass ich irgendwann mal als Kind angefangen habe, Briefmarken zu sammeln. Also. Ich habe sie schnell wieder aufgegeben, weil ich wusste, das überhaupt nicht für mich. Aber ich habe das gemacht und das hat er mitgekriegt. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, du kommst mal zu mir nach Hause. Ach, ich dachte, zu Rainer. Bin ich allein dorthin und habe geklingelt. Und dann saß ich dort. Und dann überreichte mir der ganz viele gefüllte Briefmarkenalben. Und hat zu mir gesagt, du, die habe ich in meiner Kindheit und in meinen Jugendtagen auch gesammelt. Die schenke ich dir. Da geht das Herz auf, weil der mir etwas von sich gibt. Wenn dir jemand so etwas gibt, dann wirst du groß, weil du merkst, du bist anerkannt, du bist wer, du bist liebenswürdig. Das ist Glaube, das ist Evangelium, das ist Beziehung zu Christus. Dir geht das Herz auf, wenn du erkennst, dass Gott, dass Jesus sein Leben dir gibt. Und du erkennst dabei, du bist liebenswürdig. Du bist anerkannt. Meine Frau, die sagt mir immer mal wieder, wenn gerade übelstes Chaos herrscht. Kinder rumspringen, ich gerade weg muss. Das ist ja meistens, kommt da alles zusammen. Dann fallen vielleicht noch ein paar böse Worte hin und her. Dann sagt sie, Ich freue mich drauf, irgendwann auf Gottes Schoß krabbeln zu dürfen. Wie findet ein frommes Gemeinschafts-, EC- oder Kirchenkind zum Glauben? Indem du erkennst, dass Gott dich auf seinem Schoß haben will. Wenn du erkennst, dass Gott im Himmel dein Papa sein will. Nicht wie dein Papa zu Hause, auch nicht wie ein Papa, der vielleicht gar nicht mehr da ist, auch nicht wie ein Papa, wie du ihn vorstellen kannst, sondern viel besser. Viel besser. Unbeschreiblich. Und wenn du erkennst, dass Gott sich in Jesus dir gibt, und wisst ihr, Gott, ne, und Christus, der Sohn Gottes, der gibt nicht nur etwas von seinem Leben. Der fährt nicht mit seiner S51 mit der Pilze sammeln. Das macht er nicht. Aber er gibt dir sein ganzes Leben. Sein ganzes, sein alles. So liebenswürdig bist du für ihn, dass Gott eben stirbt. Am Kreuz. Und ich vertraue darauf und ich hoffe, dass das unsere Herzen aufmacht. Und dass das unser Herz auch jetzt aufmacht. Und die Frage ist, darf Gott auf die Linie deines Hörens seinen Punkt setzen? Und da sind wir beim Thema. Weil da ist eine Entscheidung gefragt. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du diese Entscheidung schon getroffen hast. Und wenn nicht, dann hofft einfach Gott, dass du sie heute triffst. Und wisst ihr, so eine Entscheidung, erstmal Gott als den anzusehen, der mich ansieht, kann der Anfang sein für ganz viele Entscheidungen, die du mit Gott triffst und für ihn triffst. Mach heute aus deinem christlichen Lebensstil, aus deiner Kultur, in der du lebst, eine Beziehung mit deinem Papa im Himmel. Eine Beziehung, die von sich heraus lebt, von sich heraus lebt, wo nicht ständig der Jugendleiter anrufen muss und sagen muss, hey, kommst du mit, ich habe noch einen Platz frei und wir fahren noch hinterher noch zu McDonald's und dann werden alle Register gezogen, nur damit das Auto voll wird. Nein, Glaube ist eine Beziehung mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus, die aus sich selbst heraus lebt, wo niemand anrufen muss. Und die letzten Endes aus Hören besteht. Deswegen fang mit Jesus heute an. Tritt heraus aus diesem frommen Muff. Und wenn du heute zum ersten Mal, ganz bewusst, zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus treffen willst und treffen musst, das merkst du, dann komm heute hier nach vorn. Die tollen Mitarbeiter haben hier ein Kreuz aufgestellt. Während dem nächsten Lied ist die Zeit. Und wir tun so etwas nicht, um irgendjemandem etwas zu beweisen. Weder mir, noch dir selber, noch irgendjemand anderen. Wir tun so etwas, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Glauben aus Hören und Gehen besteht. Aus Gehorchen. Wir werden nach dem Lied ein Übergabegebet sprechen. Und alle, die hier vorn stehen, die beten das mit, die werden das dann sehen. Und da vorne warten dann auch noch der Matthias, der Michael, so kann man auch nochmal ein Gespräch führen am Ende. Das ist dann eh bald vorbei und der Sack wird hier zugebunden. Es gilt, wenn du gute Entscheidungen in deinem Leben treffen willst, dann ist das die erste und wichtigste. Und wenn du sie noch nicht getroffen hast, dann komm. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, mach dein Herz nicht zu. Mach es auf. Amen.